Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, in solchen Räumen bekommt der Begriff Räucheraltar irgendwie ganz neue Bedeutung, finde ich. Schön, dass jeder von euch einen hat und hoffentlich auch warm bleibt. Und ich bin Gott total dankbar, dass es heute trocken ist, oder? Also die Woche habe ich so rausgeguckt aus dem Fenster und ich dachte so, oh nein. Gestern sind wir fast weggeschwemmt worden, die Jacken sind, glaube ich, noch nass. Es ist so schön, dass Gott uns diese paar Stunden hier schenkt. Soll sogar angeblich Sonne rauskommen, wir sind offen dafür, ja. Und das ist total gut, das ist total schön, dass ihr euch rausgewagt habt, hier zu uns rauszukommen, mit uns den Gottesdienst zu feiern. Ich habe schon meiner Frau gesagt, wenn wir die nächsten 4 Sonntage noch überleben hier draußen, ja, dann haben wir es eigentlich wettermäßig, glaube ich, geschafft. Ja, dann haben wir, glaube ich, das Schlimmste hinter uns und ich bin total stolz auf euch, dass ihr euch das antut, dass ihr mit rauskommt, dass man sich sehen kann. Es ist so schön. Die Überschrift für die heutige Predigt, die ich ausgesucht habe, ist: Egal was passiert, wirf dein Leben niemals weg. Egal was passiert, egal, denk vielleicht auch an das Leben der Menschen um dich herum, vielleicht der Nachbar, vielleicht der Arbeitskollege, vielleicht ein alter Schulfreund. Es ist so wichtig, den Menschen diese Botschaft in diesen Tagen rauszubringen. Egal was passiert, wirf dein Leben niemals weg. Dein Leben ist wahnsinnig kostbar. Du bist wahnsinnig kostbar. Wirf dieses Leben niemals weg. Wir müssen das betonen. Wir müssen das zu den Menschen rausbringen. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen. Und ihr braucht ein bisschen Fantasie davon. Stellt euch mal vor, wir sind jetzt nicht in einem Kloster, sondern wir wären in einem Gefängnis. Okay? Also ihr könnt so die Gitter mal in Fokus nehmen, die es hier gibt, oder mal später kurz unten in die Krypta gehen. Das wirkt schon so ein bisschen beengend, diese Mauern und diese harten Stahlgitter. Kann man sich vorstellen, okay, sowas könnte eigentlich auch ein Gefängnis sein, außer man ist ein sehr guter Kletterer. Die Situation, die Geschichte aus der Apostelgeschichte hier, die ereignet sich in einem Gefängnis, in einem besonderen Gefängnis. Und ich möchte euch 2 Männer nahebringen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Beide Männer befinden sich im selben Gebäude, so wie wir hier jetzt hier, allerdings auf unterschiedlicher Seite der Gitter. Der eine ist gefangen, ihm geht es elend körperlich, er ist gerade ausgepeitscht worden, wie nach damaliger Vorschrift. Das heißt, wenn du es überlebst, kommst du ins Gefängnis. Und er hat es überlebt, er hat offene Wunden, ihm geht es schlecht, er ist nicht gut behandelt. Er sitzt da, weil er ein Sicherheitsrisiko ist, zumindest denkt man das. Hat man zusätzlich seine Füße und seine Beine quasi nochmal gesichert. Und man hat, damit es nämlich langweilig ist, links und rechts Soldaten dazugesetzt. Die Armen, ja, müssen dann mit so einem drin sitzen in der Zelle. Nicht ideal, aber ich würde sagen Intensivbewachung, ja. Und dieser Mann sitzt da in diesem Gefängnis und man könnte sagen, armer Mensch, sein Leben ist doch sinnlos. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er entweder irgendwie exekutiert wird, vor Gericht kommt, falls überhaupt, oder dass ihn irgendwie die Krankheit selber holt. Wirklich eine ausweglose Situation, könnte man denken. Und auf der anderen Seite sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor mit seinem Kaffee der Gefängniswärter. Und es ist so spannend gerade, dass er einschläft. Und es ist mitten in der Nacht. Und mitten in dieser Nacht sitzt der eine Gefangene dort. Er ist nicht alleine, hat einen Begleiter dabei. Und was machst du in der großen Not? Er kommt auf diese super Idee, zu singen. Zu seinem Gott zu singen und zu seinem Gott zu beten. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Männergefängnis war. Ich weiß aber nicht, ob ich in einem Männergefängnis anfangen würde, von Gott zu singen. Und wie die anderen das fänden und wie die Soldaten links und rechts das fänden. Aber diesem Mann ist es das völlig egal. Er und sein Begleiter mitten in der Nacht singen von ihrem Gott Lieder und beten zu ihm. Und scheinbar irgendwie gibt es für die 2 Wirklichkeiten. Die eine Wirklichkeit, wo es ihnen wirklich schlecht geht, und die andere Wirklichkeit, wo ihr Geist wirklich getragen und gehalten ist. Und das imponiert mir, dass sie in dieser Situation so viel Kraft, so viel Trost, so viel Nähe Gottes finden. Diese Männer, nehmen wir den einen, dieser Paulus, der hat schon vorher diese Beziehung zu diesem Gott gehabt. Und diese Beziehung, die trägt ihn in dieser Not. Übrigens, er ist auch wegen seinem Glauben in diesem Gefängnis. Wegen einem Missverständnis, könnte man sagen. Aber er leidet für seinen Glauben. Er hat niemanden bestohlen, niemanden betrogen. Er ist für seinen Glauben dort. Und dieser, er ist getragen. Und der andere, Der Gefängniswärter, wir wissen eigentlich erst später ein bisschen was über ihn. Wir erfahren später von ihm, dass er sehr reich ist, dass er sehr einflussreich ist, dass er ein großes Haus hat, dass er Sklaven und Angestellte hat, dass er eine Familie hat. Also man könnte sagen, nach außen hat er wahrscheinlich ein dickes Haus und ein dickes Auto und ein dickes Konto und es sieht nach außen total klasse aus. Aber dieser Mann, das, was er nach außen hat, das fehlt ihm nach innen, was nicht bedeutet, dass gleich immer das eine das andere ausschließt. Es gibt auch reiche Menschen, die innerlich reich sein können und eine starke Gottesbeziehung haben können. Aber in diesem Fall ist dieser Mann kurz davor, dass sein Leben erschüttert wird. Und das Doofe daran ist, er ist auf so eine Erschütterung nicht vorbereitet. Paulus wollte eigentlich reisen und sein Leben wurde auch erschüttert, indem er sich in dieses Gefängnis eingefunden hat, aber diese Erschütterung hat ihn an der Stelle nicht kaputt gemacht. Und das ist, finde ich, so der Unterschied. Man spricht auch oft davon, im Neudeutsch, von Resilienz. Das heißt, die Fähigkeit, wieder aufzustehen, dieses Steh-auf-Männchen. Und das kommt nicht von ungefähr, das ist nicht irgendwie ein Gen oder eine Tablette, die man schlucken kann, sondern dieser Paulus, er hatte ein starkes inneres Leben, er hatte eine persönliche Beziehung zu Gott und diese kommt dann zum Tragen. Aber dieser Gefängniswärter, er hat keine persönliche Beziehung zu Gott. Er kennt Gott nicht, er ist sich selber der Nächste. Vielleicht dürfen wir nicht zu hart mit ihm urteilen. Vielleicht ist er ein ängstlicher Mensch. Vielleicht ist er ein Mensch, der nicht so stark ist. Vielleicht gibt er nach außen Stärke vor, aber innerlich ist er ganz zerbrechlich. Vielleicht ist er stolz und eingebildet, aber vielleicht überhaupt nicht, sondern einfach nur ein geschwächter Mensch. Einer, der Hilfe bräuchte, aber sie nicht in Anspruch nimmt. Wir wissen das nicht. Wir dürfen auch da nicht über ihn urteilen. Aber das Nächste, was passiert ist, während diese Männer beten und singen zu Gott, erschüttern die Mauern dieses Gefängnisses. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie wir hier sind. Die Drohne macht hoffentlich gute Bilder. Ich habe schon lange dafür gebetet, Aufnahmen von oben zu bekommen, in richtig guter Qualität, ja? Wer weiß, ja? Genau, hol durch die Visitenkarte, vielleicht kriegen wir gute Aufnahmen. Also, es passiert etwas Erschütterndes. Es kommt ein Erdbeben und in einem Gefängnis stelle ich mir das vor, dass irgendwie die Deckenkonstruktion, vielleicht so ähnlich wie hier, als erstes nachgibt und einstürzt und erstmal ganz viel Staub ist. Und dieses Erdbeben ist so heftig, dass die Zagen, die Türen aufknacken und quasi die Gefangenen die Möglichkeit haben, sofort zu fliehen. Und es ist bestimmt viel Staub da und viel Unruhe und es ist mitten in der Nacht. Man muss erstmal Feuer holen, Fackeln anmachen, um wieder eine Übersicht zu haben, was ist denn eigentlich passiert, wo sind alle. Und diese neue Situation, die verändert das Leben von Paulus und die verändert auch das Leben von diesem Gefängniswärter. Und zwar verhindert es dahin, dass Paulus im Grunde genommen die Möglichkeit bekommt, einfach rauszugehen und frei zu sein. Und der andere erwacht auf und es passiert etwas sehr Gefährliches in seinem Leben. Er schaut, dass sein Job weg ist. Er schaut, dass er wahrscheinlich eingeschlafen ist. Er schaut, dass er wahrscheinlich zur Verantwortung gezogen wird. Und vielleicht ist auch kurz der Gedanke da an seine Frau und an die Kinder und an den Betrieb und an das große Haus. Aber irgendwie reicht das nicht in diesem Moment, um diesen Mann von einer riesigen Dummheit zurückzuhalten. Der Mann hat seine Dienstwaffe dabei, er zuckt diese Dienstwaffe und will sie schon ansetzen, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Eine furchtbare Situation, mitten in der Nacht, ja. Also, schlimm. Und aus dem Augenwinkel sieht der Gefangene diesen Mann. Naja, ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn du sehen würdest, dass derjenige, der dich gefangen hält, gerade dabei ist, sich zu eliminieren. Vielleicht könntest du denken, das ist super, weil dann kann ich wirklich sicher das Gefängnis verlassen. Aber Paulus begreift in dieser Situation, dass dieser Mann gerettet werden muss, dass dieser Mann der Rettung bedarf. Er begreift in dieser Situation, dass er, Paulus, eigentlich der Reiche von den beiden ist, der Freie von den beiden ist, der sich's leisten kann, auf diesen Gefängniswärter zuzugehen und zu ihm laut und deutlich zu schreien: Stopp, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Stopp, tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Es ist so wichtig, dass man Freunde hat in solchen Situationen, dass man Menschen kennt in dieser Situation. Auch wenn, vielleicht haben dir schon mal Menschen davon erzählt, wie sie Gedanken haben, die nicht gut sind, wie sie Gedanken haben in diese Richtung. Und es stellt sich immer die doofe Frage, was sagst du denn da drauf? Das ist ja vielleicht ein Satz. Stopp, tu dir nichts an. Es gibt einen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg. Stopp, tu dir nichts an. Es gibt einen Retter, der dich retten will. Und du bist es wert, gerettet zu werden. Und so schreit das Paulus aus, stopp, tu dir nichts an, wir sind alles noch hier. Und dieser Mann erschrickt wahrscheinlich vor sich selbst und merkt, was er gerade im Begriff war zu tun. Und wie schrecklich das gewesen wäre für ihn, für seine Frau, für das Haus. Und er merkt, oh Mist, was habe ich da gemacht? Welche Gedanken sind mit mir durchgegangen? Was ist denn da passiert? Und wir lesen das in Apostelgeschichte 16, ab Vers 30. Dann führte er, also der Gefängniswärter, sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus, dem Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben gefunden hatten. Das glaube ich. Ich glaube, dass die sich freuten. Stell dir mal vor, als Frau, dein Mann kommt um eins vom Dienst nach Hause und weckt alle und du willst erstmal wissen, ey, was ist jetzt so wichtig? Was ist jetzt so wichtig, dass du die Kinder weckst? Der nächste Tag wird im Eimer sein. Warum weckst du die Angestellten? Warum sagst du, wir sollen in die Küche und kochen? Und was soll der ganze Aufwand? Was ist denn so wichtig, dass man seine Nacht opfert? Ganz ehrlich, wann hattest du letztens einen Freund nachts, ja? Und es war so schön, ihr habt so lange geredet, dass ihr die Nacht einfach ausgelassen habt und seid zum Tag übergegangen. Also vielleicht Silvester, ja? Da sind wir ja schon ganz stolz, wenn wir das hinkriegen. Aber da war etwas passiert in dieser Familie. Das war so fundamental. Das war so... Als die hörten, wie der Vater erzählt, dass er gerade einen furchtbaren Fehler getan hätte, dass er aber dann von diesen Männern gerettet wurde und die ihn dann von diesem Gott erzählt haben, an den sie glauben. Ich glaube, die Frau hat nicht nur geheult vor Freude und die Kinder auch, dass die sich dann taufen lassen wollten und dass die diesen Glauben auch haben wollten. Das ist für mich keine Massentaufe und auch keine Familienzwangstaufe, ja, sondern nur das logische Ergebnis davon, dass sie gerade begriffen haben, was der Papa durchgemacht hat und wie gut, dass es so ausgegangen ist. Und dann wäre es ja nur logisch, dass die Kinder, die mündig sind und die Mutter sagt und auch die Angestellten, hey, der Gefängniswärter hat einen neuen Chef. Den wollen wir auch, weil das ist nur logisch, weil der bringt uns vorwärts, der hilft uns zu leben, der hilft uns zu überleben, das macht Sinn. Er hat unseren Chef quasi vor dem Selbstmord bewahrt und das ist so, so wichtig, solchem Gott zu dienen. Das ist hier dieser Knackpunkt der Geschichte. Der Mann merkt, dass er verloren ist und er merkt, dass er die Rettung braucht. Und auch wenn Menschen... die wir kennen oder wir selber in solche Situationen kommen. Es gibt einen Retter, es gibt einen Gott, der Menschen retten möchte. Und ja, Paulus hatte eigentlich nichts in der Hand im Gefängnis, aber er hatte diesen Gottesbeziehung und damit hatte er alles. Und was muss man dazu machen? Was musste dieser Mann machen? Er fragte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und es wurde ihm ganz klar erklärt, du musst Jesus in dein Leben aufnehmen. Du musst Jesus zum Chef deines Lebens machen. Und nur dann, wenn nochmal so eine Situation kommt, wirst du irgendwo die Kraft haben, die Möglichkeit zu haben, zu sagen, nein, mein Leben ist so wertvoll, es gehört Gott, es gehört nicht mir. Ich vernichte das nicht. Ich habe einen Retter und er rettet mich. Weil es wäre fatal, wenn er das einmal versteht und beim zweiten Mal wieder denselben Fehler macht und es ist niemand da. Es ist so wichtig, dass im Leben der Menschen Jesus, Gott, drin ist und dass er das verhindert. Ich kenne selber einen Menschen, der war in dieser Situation. Und es war eine Zeit des wirtschaftlichen Umbruchs und dieser Mann hat vielleicht selbst verschuldet, vielleicht auch nicht, Entscheidungen getroffen und das führte dazu, dass er wirtschaftlich alles verloren hat. alles verloren hat und noch Schulden so viel angehäuft hatte, dass es eigentlich in einem Menschenleben nicht abbezahlen kann. Und er hatte Schulden bei den Banken und er hatte Schulden bei den Gläubigern. Und ein Freund, ein gewisser Freund, sogar ein Verwandter, kam zu ihm und sagte, Klammer auf, weil er einer der Gläubiger war, du, ich gebe dir einen Tipp, nimm dir einen Strick, dann müssen wir nicht bürgen. Deine Frau und deine Kinder sind noch jung, nimm dir einen Strick, dann haben die anderen zumindest eine Chance. Und dieser Mann stand genauso an diesem Entscheidungsweg und hat aber eben den wesentlichen Unterschied gehabt, dass er diesen Jesus schon kannte, dass er diese Gottesbeziehung schon kannte. Und in dieser Situation hat er gemerkt, von Menschen, die um ihn herum sind, kann er sich nicht den richtigen Rat holen. Aber in seinem Herzen hat er diese Beziehung zu Jesus und die trägt ihn. Und in dieser Situation hat er diese Entscheidung getroffen, nein, ich werde auf diesen Menschen nicht hören. Jawohl, die Herausforderungen, die da sind, die sind für einen Menschen zu groß. Die Schulden, die er angehäuft hat, sind zu groß. Die Aussichten für seine Familie, vielleicht auch wirtschaftlich, die sehen düster aus. Aber mit Gott kann er das schaffen. Und er hat diesen Weg begangen und das dauerte. Und da ich ihn ja immer noch kenne, bin ich froh, dass er es gemacht hat. Bin ich froh, dass er die Kurve gemacht hat und bin ich auch froh, dass er mir eines Tages diese Geschichte erzählte, wie er die Kurve gekriegt hat und eben nicht diese falsche Entscheidung getroffen hatte, weil er ja gehalten war von Gott, von Jesus. Und ich kann jeden nur dazu ermutigen, wirklich in diesen schwierigen Zeiten das zu finden, diese Beziehung zu Gott zu finden. Wir wissen alle nicht, was passieren wird. Wir wissen nicht, und es geht nicht um Schwarzmalen, es geht einfach nur um Wahrscheinlichkeiten. Ja? Es könnte wahrscheinlich sein, dass es uns mal wirtschaftlich schlechter geht wie jetzt. Es könnte sein, dass es mit unserer Wirtschaft schlecht geht, dass die Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, wir die verlieren, auch wirtschaftlich. Vielleicht werden manche von uns krank. Es kann sein, dass Dinge sich verschlechtern. Es könnte ja sein. Aber die Frage ist, wie werden wir mit unserem Leben in dieser Situation umgehen? Und ich will dich ermutigen, wirf niemals dein Leben weg. Kein Haus, das man verliert, kein Reichtum, den man verliert, kein Status, den man verliert, ist es wert, sein Leben wegzuwerfen. Und das müssen wir den Leuten sagen, weil vielleicht kommen Zeiten auf uns zu, wo das gar nicht thematisiert wird. Es gibt eine Hoffnung, es gibt einen Gott der Hoffnung und der niemals will, dass Menschen ihr Leben wegwerfen. Ich komme langsam zum Schluss. Es gibt einen Feind unserer Seele. Und hey, hier hat man ihm Steine geweiht oder was weiß ich, ja. Der Teufel, dem sollte man keine Steine weihen. Wenn man den sieht, sollte man einen Stein draufwerfen. Das ist ein Betrüger und das ist ein Lügner. Und das ist genau derjenige, der Menschen erzählt, hey, dein Leben ist es nicht wert, es gibt keine Hoffnung und es wird alles düster. Das ist dieser Trottel, dieser Idiot, dieser Lügner, dieser Verführer, der uns dunkle Gedanken gibt. Und manchmal müssen wir aufpassen, dass die dunklen Gedanken nicht siegen und dass sie nicht zu viel Raum bekommen und dass wir dem Licht zu entgegensetzen haben. Auch in unserer Gegend treffen Menschen schlechte Entscheidungen, wenn es ums ihr Leben geht und manche entscheiden sich dazu, ihr Leben zu gefährden oder ihr Leben zu beenden und sie haben vielleicht niemanden um sich herum, der ihnen Hoffnung gibt. Und ich will uns da ermutigen, Menschen zu sein, die anderen von Hoffnung erzählen, von einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und der Feind, der, wie gesagt, der ist da gefährlich und wir dürfen seinen Gedanken nicht Raum geben. Und vielleicht kennst du Menschen, die dir vielleicht in letzter Zeit signalisiert haben, dass es nicht gut geht. Vielleicht ist es dran, so eine Predigt weiterzuschicken, ja, über Facebook oder was auch immer. Und damit die Menschen es mal hören, was sie damit machen, ist noch eine andere Frage. Aber mal Inhalte, Content, den zu schicken, zu sagen, wirf dein Leben niemals weg. Dein Leben ist so wertvoll. Du bist so wertvoll. Es ist wirklich Zeit, umzusteigen. Es ist Zeit, alles zu ändern für manche Leute. Für diesen Gefängniswärter, er hat diesen neuen Glauben in sein Leben aufgenommen, den hatte er nicht. Aber es war ein sehr, sehr guter Wechsel. Es war ein sehr guter Tausch. Das, was er bekommen hat, war viel, viel besser. Und das wünsche ich auch jedem von uns, dass wir diesen Tausch vollziehen, dass wir zu Jesus sagen, Jesus, ich will dich in meinem Leben haben. Ich will, dass du mich in schwierigen Situationen durchträgst. Ich will, dass du meine Fackel bist, die mir den Weg weist. Ich will gute Entscheidungen treffen für mich und für meine Familie, für meinen Betrieb, für meine Gesellschaft, für meine Nachbarn. Ich will gute Entscheidungen treffen, Entscheidung der Hoffnung, Entscheidung des Lebens und nicht Entscheidung des Todes und der Verzweiflung und der Vernichtung. Und ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen, was genau das ausdrücken soll. Warum beten wir überhaupt? Weil beten heißt reden mit Gott und es hat auch eine Auswirkung in die unsichtbare Welt. Und die unsichtbare Welt ist auch der Ort, aus dem manche schlechten Gedanken zu uns reinkommen. Manche Gedanken, die Menschen zum Schlechten und zum Bösen verleiten. Wir können aber dem was entgegensetzen, indem wir in diese übernatürliche Welt mit Gott reden und sagen, Gott, ich gehöre dir. Teufel, ich gehöre dir nicht. Gedanken von Gott, ich will mehr von euch. Schlechte Gedanken, böse Gedanken vom Feind, ich will euch nicht. Ich will euch keinen Raum geben in meiner Familie, in meinem Haus. Und Worte haben Macht und das, was wir aussprechen, hat Macht. Und deswegen will ich euch einladen, gute Dinge auszusprechen. Achtet auf das, was ihr sprecht, was ihr aussagt, denn das hat eine Auswirkung. Das Gebet, das ich mir aufgeschrieben habe und das werde ich einmal vorlesen und dann lade ich jeden ein, das mitzusprechen. Und auch die Menschen, die uns digital hören, das auch mitzubeten, denn unsere Worte haben Macht. Das Gebet lautet folgendermaßen. Herr Jesus, ich möchte niemals mein Leben wegwerfen. Du hast es mir geschenkt, weil du mich liebst. Gott, du hast mit jedem von uns einen guten Plan. Werde du mein Herr, rette mich und führe du mich. Ich danke dir dafür. Amen. Und jetzt will ich euch einladen, das Satz für Satz mit mir mitzubeten. Herr Jesus, ich möchte niemals mein Leben wegwerfen. Du hast es mir geschenkt, weil du mich liebst. Gott, du hast mit jedem von uns einen guten Plan. Werde du mein Herr, rette mich und führe du mich. Ich danke dir dafür. Amen.